nicht mehr jetzt noch Fragen ans Panel geben, sondern direkt zu Ihnen, dass wir sozusagen Fragen von Ihnen sammeln und diese Fragen dann in einer letzten Schlussrunde von den Panelisten, von den Referenten hier auf dem Podium beantwortet werden und vielleicht noch auch ein kleines Schlussstatement. Das heißt, wenn Sie jetzt Fragen haben oder Einwürfe zu einem der drei Beiträge, würde ich Sie jetzt bitten, die zu stellen und dann tragen wir die zusammen. Also sowohl zu den Vorfällen in Pakistan oder was Sie da an eigenen Erfahrungen mitgebracht haben. Vielleicht sind Ihnen ja auch schon die Clean Clothes Campaign oder die Artikel hier in Deutschland begegnet. Vielleicht haben Sie dazu Fragen oder das Thema Gesundheitspersonal und was man da tun kann als Gewerkschaft oder Arbeitnehmervertreter.
Mich interessiert mal, also ich habe eine Frage zu Ihnen jetzt, speziell zu dem letzten Beitrag. Sie sprachen unter anderem im Zusammenhang mit den Zusatzleistungen oder den Beiträgen der Krankenkasse, die geschrumpft sind im Vergleich zu den Jahren zuvor, also den Zuschüssen.
Es ging darum, dass natürlich Zusatzbeiträge, wie die Regierung das nennt, wir nennen sie immer noch Kopfpauschalen, an der Stelle auch eine Form der Privatisierung sind. Dann wird das Risiko, das Finanzierungsrisiko einer Krankenkasse wird auf den Einzelnen übertragen, weil er mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht auskommt und der Staat sich immer mehr auch aus den Zuschüssen für den Gesundheitsfonds zurückzieht, angeblich, weil der so voll ist, aber letztendlich geht es nur um die gesetzlich vorgeschriebene Liquiditätsreserve. Das sagt aber in dieser Bundesregierung keiner mehr. Und je mehr Geld dem Fonds entnommen wird, desto schwieriger wird die Liquidität der einzelnen Krankenkassen, desto mehr Zusatzbeiträge, schön gesprochen, in Wirklichkeit Kopfpauschalen müssen den Leuten abgenommen werden. Die Krankenkassen schätzen, dass allein in diesem Jahr wir bei Null landen werden. Das heißt, es wird keinen Überschuss mehr geben im Gesundheitsfonds und für nächstes Jahr wird noch Schlimmeres befürchtet.
Und wie speist sich dieser Fonds?
Der Gesundheitsfonds speist sich aus den Beiträgen der Mitglieder zum einen, zum anderen aus den steuerlich finanzierten Zuschüssen des Bundes, der sozusagen eine Gegenfinanzierung für gesamtgesellschaftliche oder versicherungsfremde Leistungen sein soll. Das heißt, dieser ganze, zum Beispiel verbilligte Krankenkassenbeiträge für ALG-2-Empfänger, das sind alleine etwa 4,1 Milliarden Euro, die werden pauschal abgegolten durch den Bundeszuschuss. Aber schon letztes Jahr sind dem wieder 2 Milliarden entzogen worden, zwischendurch nochmal 500 Millionen, jetzt durch die Beendigung der Praxisgebühr, das heißt, die Praxisgebühr ist ja abgeschafft, eine alte gewerkschaftliche Forderung, ist aber wieder eine neue Finanzierungslücke von 2 Milliarden entstanden und jetzt diskutiert ja der Bundesfinanzminister erneut 2 Milliarden aus dem Gesundheitsfonds rauszunehmen, sind 6,5 Milliarden weniger im Gesundheitsfonds.
Aber das sind ja dann schon auch ganz konkrete politische Entscheidungen, die nicht unbedingt marktabhängig sind.
Ich würde vorschlagen, Entschuldigung, dass wir sozusagen die konkreten deutschen gesundheitspolitischen Fragen vielleicht im Anschluss noch diskutieren und auch jetzt, um die beiden Mitreferenten noch mit einzubeziehen, sozusagen diese globaleren Fragen, die ja direkt mit uns zusammenhängen, noch diskutieren in der verbliebenen Zeit. Also sowohl die Produkte, die in den Fabriken in Pakistan produziert werden, sind in unseren Läden hier in dem Textildiscounter Kick, werden die verkauft. Und da sozusagen die Rolle, die wir auch vielleicht dabei spielen, das zu diskutieren, als eben auch der Fachkräftemangel, angeblich anfallender Fachkräftemangel in Deutschland, der eben zu einem Abzug von qualifizierten Fachkräften aus anderen Ländern führt. Das sind, denke ich, beides Themen, die uns direkt auch hier berühren und da würde ich gerne noch Beiträge von Ihnen.
Ich möchte gerne Danke sagen für die sehr reiche Vorträge und ja, habe viel gelernt. Aber ich möchte gerne fragen an Herr Lambertin. Wir haben heute über eine ganz kompliziert und ganz seriös Menschenrechtsverletzung von einer deutschen Firma in Rio de Janeiro, TK, ThyssenKrupp. Und ich möchte gerne fragen, in diesem internationalen Bereich, in diesen internationalen Sorgen, dass sie geäußert hat, was DGB im Bereich von der Verletzung, Menschenrechtsverletzung von ThyssenKrupp in Brasilien hat was gemacht, oder ob die Gewerkschaftler dahin gegangen sind, was irgendwelche veröffentlichte Papier geäußert haben. Welche ist die Meinung oder welche die Position von DGB in diesem Fall konkret?
Ich würde vorschlagen, dass Sie sammeln in Anbetracht der Zeit.
Ja, ich möchte mich bei Herrn Mansour bedanken für den Vortrag, den fand ich ausgesprochen interessant, und er hat daran appelliert, an die internationale Öffentlichkeit, um mehr Druck zu machen, auch als Käufer hier von Kick-Produkten oder anderen günstig hergestellten Textilwaren. Ich frage mich aber, welche Möglichkeiten er in Pakistan sieht, die Belegschaften gewerkschaftlich zu organisieren beziehungsweise das Ansehen der Gewerkschaften zu erhöhen.
Ja, also ich habe noch eine Anmerkung zum ersten Beitrag. Da ging es ja darum, also um Kick vor allem und um Billigwaren. Also mir ist zwar schon klar, dass wenn ich ein T-Shirt für 5 Euro kaufe, dass das nicht unter menschlichen Bedingungen produziert worden sein kann, wenn das dann erst noch um die halbe Welt fliegt und bei uns im Laden noch schön ausgestellt wird. Aber das Problem ist ja, dass in den gleichen Firmen auch Marken produziert werden, wo man für ein T-Shirt 100 Euro bezahlt oder sogar 1.000 Euro für ein Kleid hinblättert. Da steht dann einfach nur noch ein anderes Logo drauf. Von daher kann ich als Verbraucher auch nicht sicher sein, dass, wenn ich einen angemessenen Preis bezahle, davon auch ein angemessener Teil an diejenigen abgedrückt wird, die das auch herstellen. Und da gibt es dann zwar verschiedene Labels, die das dann sicherstellen wollen, dass ich als Verbraucher sehe, okay, dieses T-Shirt wurde unter menschlichen Bedingungen produziert, aber da ist immer die Frage, wie auch mit dem Ökosiegel etc. pp., welche Kriterien sprechen dafür? Ist derjenige, der das Siegel ausstellt, auch derjenige, der gleichzeitig wieder von dem Unternehmen selbst angestellt wurde oder beauftragt wurde? Und das nächste ist halt, dass diese Siegel auch dann auf wirklich Ökoprodukten stehen, dass denn 100% Baumwolle sein muss oder nicht modisch ist, was gerade auch für junge Menschen dann halt ein Problem darstellt. Also da sind so viele Faktoren, dass ich unterm Strich wirklich nur sagen kann, okay, ich kaufe das, was gefällt, und hoffe quasi, dass es unter menschlichen Bedingungen hergestellt wurde, weil das ist einfach in den seltensten Fällen der Fall. Also
dass wir noch dann eine Abschlussrunde machen und versuchen, die Fragen zu beantworten.
Ja, danke schön. Ich hätte auch eine Frage an Herrn Mansour, ob er denn oder ob Sie Hoffnung hegen, dass diese Prozessanklagen gegen die Fabrikbesitzer, dass das positive Auswirkungen hat, vielleicht in der Zukunft, dass andere Fabriken auch sehen, dass es vielleicht Konsequenzen hat, wenn man diese Arbeitsrechte und Sicherheit so sehr missachtet, dass man dann halt auch tatsächlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ob es da Hoffnung gibt. Danke.
Dann haben wir hier vorne noch eine Frage und dann.
Damit auch das ganze Podium bedacht ist, hänge ich mich nochmal an den Code of Conduct. Weil das war irgendwie, ich fand ja deinen Vortrag beeindruckend, habe dann meint, so eine PowerPoint möchte ich auch mal machen können, gehe ich mal in die Lehre. Aber dann kommt am Ende der Code of Conduct. Und da war ich jetzt so ein bisschen unsicher, ob das die Antwort auf dieses Ganze ist, was wir da gesehen haben. Wie ist der nachprüfbar? Ist das rechtlich verbindlich? Also das sind ja die ganzen Fragen, die vom Vormittag auch schon da waren, von der ersten Runde, und genauso auch aus den Verzweiflungsgeschichten, die wir aus Pakistan hören, dass nämlich alles, was existiert und unterschrieben wird, in keiner Weise tatsächlich auch zu einem Ergebnis führt. Also muss man da nicht etwas konfrontativer umgehen als mit einem Code of Conduct, der vielleicht ja nicht verbindlich ist und einfach Goodwill ist mehr nicht.
Okay, noch Eine letzte Frage.
Ja, ich frage mich bei dem Ganzen, also man kann ja Kick kritisieren oder das System oder den Kapitalismus und so weiter, aber ich frage mich, ob halt solange der Großteil der Menschen so habgierig ist, wie sie sind, ob sich dadurch so politische Änderungen oder Systemänderungen was ändern wird. Weil das ganze Leiden auf der Welt, was es ja gibt, es gibt es ja seit Tausenden von Jahren. In allen Systemen hat es gegeben. Und ich frage mich, ob man jetzt durch Gerichtsprozesse oder indem man Kick nicht mehr bei Kick kauft, ob man dadurch was ändern wird sozusagen.
Auf die Frage kann vielleicht jeder von den drei Sprechern eingehen. Ich denke, es ist eine ganz zentrale Frage, wie sozusagen, was für eine Analyse man betreibt, wo man die Ursprünge der Misere sieht. Ich möchte es auch gar nicht so negativ enden lassen, dieses Panel mit den Beiträgen von den drei Referenten. Ich denke, wir haben auch gesehen, dass es viel Widerstand und Organisationen gibt. Ich denke, Pakistan ist ein beeindruckendes Beispiel, aber auch im Bereich der Health Worker gibt es viel Protest, Menschen, die sich selbst organisieren, um was zu verändern, so dass ich denke, es ist nicht nur eine reine Misere oder Tragik, sondern es ist auch ein Zeichen von Organisation und Solidarität, was hier auch präsentiert wurde. Ob jetzt sozusagen auf institutionalisierter Ebene oder auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Ich würde jetzt die drei Referenten bitten, noch auf die Fragen, jeder hat ja eine Frage mit dabei gehabt, einzugehen und vielleicht einen Kommentar zu der letzten Frage. Und fangen wir mit Nasir an.
Thank you. The one thing which is very positive in Pakistan is that after the death tragic accident, now the workers' agenda is on the societies. Everybody talked about it. Before that, nobody talked about the workers' right and the workers' basic right just to form the union, have an appointment letter, have a social security, because all these things are written in the law books. The workers have right to have a health security, old age insurance, group insurance, but not implemented. Now all the things in a question. Because of the international pressure and also all the unions and the federation which were before that action and before that tragedy, they were separated and with a very sectarian approach. They come close to each other and they have the very specific agenda now. When we, National Trade Union Federation and other two or three organizations go to the court against the owner, it was the first time that in 40 years that any factory owner is behind the bar because of any industrial dispute. Because there is no law in Pakistan that any industrial dispute, if there is a malpractice in a labor laws, any industrialist or from management go to the jail. There is only a cash punishment, not the imprisonment. But in this case, we force the court that the owner is put behind the bar. One thing is that. And all people are not talking about the workers' right everywhere, even on the media. Just one example is that there was on the media when the Prime Minister speak about the withdrawing of murder charges against the factory owners. I was interviewed on all the news, all the channels, along with the Prime Minister of Pakistan. First they put the Prime Minister's point of view, then from the trade union side. So it think that because of that pressure, now all things are changing now. Now the court has ordered that all the factory must be registered under Factory Act. And they compel the Labour Department to put all the list and report to the court about it. Compensation must to the all the workers who have died in the accidents, and also to the injured, and also the jobless families, jobless workers, they are all registered with the social security and the pension schemes, and now factories are forced to put all the things in order. That is a positive sign. Another question was about the just like expensive and the cheap international bread. In every factory, if the KIK or Adidas or any company who get to sell the cheap products are very expensive. In Pakistani factories, the condition for the workers are the same. If the KIK sell the anything in a five euro, or the Adidas for a 100 euro. But the factory in which they produce, the conditions are the same. No safety, no health, no fire safety. All the factories are not registered. That is the condition. Another, the one thing locally and internationally, we are asking to our international friends, just like we have some question with some NGOs, who some day were supporting the code of conduct. Sometime they were supporting the code of conduct and certifications instead of the implementation of an international labor standard. We were against it. Now we are asking international our friends, especially the NGOs, who were supporting the code of conduct. We are saying that code of conduct or the certification, audit certification is not the sufficient for against the labor laws, is a refuge against the labor laws. We says that, we demand that there should be the implementation of the labor laws and ILO conventions, international standard must be observed. The main culprits are the brands who introduce the code of conduct and the certifications. It's just to escape from the labor laws. So we have to, from the international side and the local, there should be a demand, must be there as a demand from. In other words, you said about the political question, I agree with you, is a political question. We, as workers, if the owners of the factories and the brands and the international, all organizations who are supporting the capitalist greed are the one side, just we say that the person, peoples or group who have the means of production, they all on the globe, they are united, then there's only one way to escape from their clutches, to break their clutches. There is a unity of the workers all over the world. And all the people who have the sympathy with the worker, they unite with each other. Otherwise, we can't survive. One thing is that everywhere in the world, injustice is becoming the law. And it is started from the third world. When, even in a Pakistan, a country like Pakistan, where injustice becoming the law, then resistance is becoming the duty. Just like in Pakistan, we also think that the country like in Europe and Northern America, there must be, they also resist all these things because it's our duty. Because whole globe is now governed by the injustice. Injustice become law, so we say that the resistance becomes a duty. Only resistance can change the injustice in the society. Thank you.
Ich würde Sie noch maximal 5 Minuten bitten, die wir in die Pause hinein überziehen, weil wir auch ungefähr 5 Minuten später angefangen haben und die beiden, Thomas Schwarz und Knut Lambertin, werden noch kurze Beiträge zu den Fragen geben.
Ja, mein Votum ist nicht so stark wie deines, tut mir leid. Und ich bin halt dieser moderate Schweizer. Aber die Geschichte der Philippinen, die erfüllt mich schon mit großer Wut. Und ich hätte da gern noch 10 Minuten Zeit, um zu berichten. Weil es ist ganz klar, da ist es nicht mit einer besseren Rekrutierungspraxis gemacht. Da sind Weltmarktkräfte am Werk, die in grotesken Situationen resultieren. Da werden Fachkräfte für den Export und für die Beschaffung von Devisen in eigentlichen Fachkräfteproduktionsfabriken ausgebildet. Und viele standen dann arbeitslos in irgendwelchen Städten, weil sie eben doch nicht auswandern können. Und gleichzeitig herrscht auf dem Land ein großer Arbeitskräftemangel, einfach weil das Geld fehlt. Und das Geld fehlt unter anderem auch, weil der Staat aufgrund der internationalen Steuerkonkurrenz gar nicht in der Lage ist, die Steuern zu erheben. die es brauchte, auch von den international tätigen Firmen in den Philippinen, um genügend Geld zu haben für anständige Löhne zu zahlen für Gesundheitspersonal. Also, und da sind wir natürlich mit Verhaltenskodex, insbesondere mit nicht bindenden, an einem kleinen Ort, wenn wir die Sache so genau anschauen. Ich halte dem WHO-Verhaltenskodex zugute, dass er dass zwei von vier Zielen eigentlich beschreiben, dass zwei Sachen nötig sind. Erstens, der Kodex ist ein Bezugsdokument, um Staaten anzuleiten, eben verbindliche rechtliche Grundlagen für wichtige Elemente der Rekrutierung, der Anwerbung zu entwickeln. Und das Zweite, es ist eine Grundlage, um eben Staaten für die Formulierung von Verträgen, bilaterale Verträge, Verträge mit anderen Ländern, wenn es dann eben um solche Mechanismen geht von Anwerbung von Gesundheitspersonal. Also die Hoffnung ist, dass wir da ein Sprungbrett haben, das dann in verbindliche, auch in rechtlich verbindliche Formate übersetzt werden kann.
Zu dem Fall ThyssenKrupp kann ich ehrlicherweise wenig sagen. Ich war heute Morgen leider nicht da, um mir das anzuhören, weil ich bei einer Betriebsversammlung reden musste. Tut mir leid, vielleicht können wir gleich dann nochmal drüber reden an der Stelle. Mit dem Rechte durchsetzen, das ist immer ein Problem, aber man kann was tun. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn man die Arbeits- und Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorganisation nicht einhält, so wie das im Fall von Pakistan der Fall war, wie der Kollege geschildert hat, dann wird man bei der IAO vor den Normenkontrollausschuss gezerrt. Ich habe mich immer gewundert, warum die Regierungen das fürchten wie der Teufel das Weihwasser, da vor diesen Normenkontrollausschuss gezerrt zu werden. Es ist aber tatsächlich so. Regierungen vermeiden alles Mögliche, auch Gespräche mit Arbeitgebern oder vermeiden unter allen Mitteln vor diesen Normenkontrollausschuss gezerrt zu werden, weil das scheinbar für sie ein unheimlicher Prestigeverlust ist. So als einzelner Gewerkschafter habe ich mich da immer gewundert, aber wenn meine Kollegen aus der IAO das erzählen, dann ja, bleibt mir auch nur ein verwundertes Staunen, ist aber so. Deswegen hege ich eigentlich große Hoffnung auch in solche Regelwerke. Und die negative Grundhaltung, die Sie da am Ende haben, die kann ich nicht haben. Weil vor etwa 100 Jahren waren die Arbeitszustände in Deutschland auch nicht viel anders als die in Pakistan. Auch da sind Menschen blutig verreckt bei der Arbeit, sind geschunden worden. Vor 150 Jahren gab es noch Leibeigenschaft de facto in Deutschland. Das muss man sich alles vor Augen führen. Es wird tendenziell besser, aber es wird nicht von alleine besser, sondern es kostet verdammt viel Wut, Blut, Schweiß und Tränen, um Zustände zu verbessern. Und wer Zustände verbessern will, muss dies eingehen, muss wütend sein und was tun. Ansonsten erleidet er nur die Schlechtigkeit dieser Welt. Tut mir leid.
Gut, was für ein Abschlussplädoyer. Ich denke, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie noch mit in die Pause ein bisschen überzogen haben und hier waren und mitdiskutiert haben. Ich hoffe, es war eine spannende Veranstaltung für Sie und freue mich, wenn Sie zum nächsten Panel, dem dritten Panel, was jetzt kommt, eventuell wiederkommen möchten oder hier bleiben möchten. Auch da wird es wieder spannende Beiträge geben, unter anderem von den vom European Center for Constitutional and Human Rights, wo sozusagen auch in die Richtung Verrechtlichung gehen soll, wo man auch überlegen kann, was man gemeinsam tun kann. Wir haben einen Gast aus Portugal da, Luis Lapao, der uns auch über die Gesundheitssituation in Portugal, Südeuropa berichten wird und über Gesundheitsprogramme. Und Frau Johanna Offe wird zum Thema der sozialen Determinanten und die Rolle der sozialen Determinanten von Gesundheit sprechen. Mit unter dem Titel Wissen, Macht und Recht wollen wir weiter diskutieren, was man gemeinsam tun kann zu den Themen, die wir jetzt schon auch in den ersten beiden Panels gehört haben. Ich freue mich auf Ihr Wiederkommen.